bald vorgestellt und ich bitte um den Begrüßungsapplaus. Danke, dass Sie hier sind.
Vielen Dank, dass ich heute wieder hier was vortragen darf. Ich spreche heute über mein Projekt, die Autobiografie von jeder Mensch. Die Grundidee war eigentlich relativ einfach. Ich komme langsam in ein Alter, wenn man eine Autobiografie schreiben will, dann sollte man sich langsam ranmachen. Und andererseits ist aber mein Leben ja nicht so außergewöhnlich verlaufen. Ich bin in einem wohlbehüteten Elternhaus aufgewachsen und im Endeffekt sollte doch alles, was ich so erlebt habe, habe ich mir gedacht, in der großen Flut von Autobiografien, die es gibt, irgendwo anders schon aufgeschrieben worden sein. Und so habe ich mir nun gedacht, wenn ich da gut suche, dann kann ich mir das eigene Schreiben doch völlig sparen. Ich könnte eigentlich auch meine Autobiografie zusammensetzen, ausschließlich aus Passagen aus anderen Autobiografien. Das war die erste Idee und ich habe dann viele Autobiografien gelesen. Ich bin jetzt so seit 2,5 oder 3 Jahren dran, habe auch wirklich vieles gefunden, was verblüffend gut gepasst hat, auch auf mein Leben. Allerdings hat sich dann schon recht bald rausgestellt, allein das Kompilieren von Fremdzitaten, damit kann ich es nicht bewenden lassen. Man erhält dadurch zwar ein ganz schönes Lesebuch zum Thema der Autobiografie und ich versammelte ja auch möglichst die reizvollsten Stellen. Wenn es verschiedene Varianten gibt, ist ja klar. Aber der autobiografische Pakt kommt nicht zustande. Der autobiografische Pakt ist ja das, wenn ich meine Autobiografie schreibe, dann könnten Sie davon ausgehen, normalerweise, außer ich schreibe in einem Vorwort irgendwelche Einschränkungen, das, was da steht, ist wahr. Also es geht auch um meine Autobiografie. Deswegen konnte ich es nicht bei der reinen Kompilation von Fremdpassagen bewenden lassen. Und es sind jetzt in den 4 Heften, die es bis jetzt gibt, sind schon 75-80% sind Collagen aus Fremdzitaten. Und ich habe das auch so angeordnet, dass es nicht ständig durch eine Quellenangabe unterbrochen wird. Man kann es als fließenden Text lesen und immer wenn ein anderer Sprecher, eine andere Sprecherin, Autorin zu Wort kommt, gibt es als Signal ein fettgedrucktes Initial. Und im Anhang habe ich natürlich die Stellen, die ich verwendet habe, dann alle nachgewiesen. Ja. Ich habe noch einen anderen Entschluss getroffen. Ich werde in 7 Jahresschritten vorgehen, habe ich mir gedacht. Also erstens habe ich festgestellt, dass das für meine Lebensphasen ganz gut passt. Man hört es auch immer mal wieder, 7 Jahresschritte ist gut zur Einteilung eines Lebens. Man hört mal 4 Jahre, 6 Jahre, 10 Jahre, gibt es verschiedene Anschauungen. Aber jedenfalls auf meine Lebensphasen fand ich, passt das ganz gut. Es war aber vor allem auch pragmatisch nützlich. Wenn ich zum Beispiel mich an das erste Heft mache von 0 bis 7 Jahren, dann kommt ja in jeder Autobiografie nach ein paar Seiten eine Stelle, dann war ich 14 Jahre alt oder dann komme ich ins Gymnasium. Dann kann ich das weglegen und mich über die nächste Autobiografie hermachen. Außerdem habe ich ja ein überschaubares Ziel vor mir und nicht so ein riesen Korpus. Und drittens, last not least, kann ich auch sehen, wie lang das Konzept einer Autobiografie von jeder Mensch trägt. Es ist ja durchaus möglich, dass das jetzt bis bis 14 bin ich mittlerweile gekommen. Es ist durchaus möglich, dass das bis 21 gut funktioniert oder vielleicht bis 28 und dass danach die Lebenswege so weit auseinandergehen, dass ich mir ein anderes Konzept oder andere Überschrift oder so überlegen muss und vielleicht ein Heft wie Künstler oder ein Heft wie Reisende oder so. Ne? Ja, ich werde jetzt also heute im Wesentlichen das erste Heft, meine Kindheiten, referieren und ich werde ein bisschen was davon erzählen und lesen werde ich aus meinen 20-25%, also aus meinen Texten. Was kann man nun in so einem ganzen dicken Heft über Kindheiten alles schreiben? Also es ist ja klar, ich werde es auch dazu nutzen, um die verschiedenen Verfahren anzulegen, klarzumachen, in welche Richtung das weiterläuft. Und angefangen habe ich mit einem ersten Teil, der heißt Wochenbücherboard. Im sogenannten Wochenbücherboard, einem kleinen Bücherboard, habe ich 7 möglichst verschiedene Autobiografien versammelt, die dann in ihrer Summe möglichst das ganze Spektrum abdecken sollten, was es da an Autobiografien gibt. Und diese 7 Bücher, das werde ich jetzt kurz erzählen. Das erste Buch, da habe ich gleich das Vorwort genommen, ungekürzt, weil es einfach wunderschön ist, aus Arthur Köstlers Als Zeuge der Zeit. Das Buch ist also eine reife, politische, gut reflektierte Autobiografie, ist mir oberflächlich betrachtet am nächsten. Und in diesem Vorwort gibt er schon ein paar schöne Sachen vor. Er lästert zum Beispiel sehr schlau über die Gefahren der nostalgischen Verklärung. Er mahnt zu einem ehrlichen Umgang, besonders auch mit dem, was man aus gutem Grund manchmal verschweigt, andere Leute bloßzustellen oder so, man soll da ehrlich damit umgehen. Er warnt vor allem vor Langeweile, das ist das Schlimmste, was ein Autor machen kann. Schreib nichts in deine Autobiografie rein, nur weil das da rein muss. Ja? Also lass alles weg, was langweilig sein könnte. Und er warnt auch nicht zuletzt vor falscher Bescheidenheit. Damit wendet, weil das auch zur Langeweile führt, seiner Meinung nach. Und damit wendet er sich auch direkt an mich mit diesem: Ach, ich habe ja nichts besonders erlebt, ich bin ja so wohlbehütet aufgewachsen und so weiter, das soll ich mir abschminken, ich soll schon nicht mein Licht unter den Scheffel stellen. Das zweite Buch im Wochenbücherboard ist Sklavenkind von Urmila Chaudhary und steht für den Bereich der Autobiografien im Bereich Opferliteratur, sage ich jetzt mal ganz kurz. Also es ist sehr wichtig, hartes Leben erlebt. Ich habe dann in dem Fall ihre Geschichte, Urmilas Geschichte, in der Ich-Form nacherzählt. Ich bin in einem analphabetischen Dorf in Nepal groß geworden. Mit 4 war mein Leben schon vorbei, denn ich wurde da in die Stadt verkauft als Haushaltshilfe. Ich habe dann versucht, meinen Schulbesuch durchzusetzen, habe versucht, da immer, also war furchtbar und so weiter. Schließlich wurde ich aber sogar als zu einer Art Galeonsfigur zur Abschaffung der Kindersklaverei in Nepal und ich habe dann auch vor der UNO gesprochen und vielleicht gehe ich demnächst in die USA studieren. So, das habe ich in der Ich-Form nacherzählt und um diesen Bereich Opferliteratur abzuschließen, kommt dann folgender Absatz. Solch eine aufsehenerregende und politisch bedeutsame Lebensgeschichte hatte er, also ich, nicht zu erzählen. Er war auch nicht als junge Frau an einen 20 Jahre älteren Mann zwangsverheiratet und jahrelang von ihm vergewaltigt, gequält und verprügelt worden. Weder hatten sie ihm als Kind die Schamlippen ausgeschabt, noch musste er über viele Jahre die sexuellen Misshandlungen durch einen berühmten Schauspielervater aushalten, noch hatten sie ihn mit Säure, Feuer und Messer attackiert, um ihn und die anderen Mädchen im Dorf vom Schulbesuch abzuhalten oder um eine patriarchal oder religiös grundierte Familienehre wiederherzustellen. Er war auch nicht als Jude zur Zeit des Nationalsozialismus, war nicht im Warschauer Ghetto aufgewachsen, war nie im Lager gewesen und nicht in Gestapohaft. Er hatte sich nicht als Kind monatelang in einem Erdloch im Wald verbergen müssen. Er war nie Kindersoldat in Afrika gewesen. Er hatte nicht Jahre seines Lebens isoliert in Einzelhaft als politischer Gefangener in einer lateinamerikanischen Kaserne verbringen müssen. Er war nie im Gulag gewesen, hatte die völkermörderischen Exzesse des Pol Pot-Regimes oder in Deutsch-Südwestafrika nicht miterlebt, war nicht als Sklave und Kind von Sklaven auf einer Baumwollplantage aufgewachsen und hatte nicht im Kongo für die europäischen Kolonialherren Kautschuk schlagen müssen. Er hatte Glück gehabt, ein ziemlich günstiges Los erwischt in der blind waltenden Lotterie des Lebens. Für morgen stand jetzt auf seinem Wochenbücherbord eine Autobiografie für ihn bereit von einer, die ebenfalls ein günstiges Los erwischt hatte. Zeit ihres Lebens hatte sie die Muße gehabt, sich um Kunst kümmern zu können. Einige ihrer Bücher galten als Klassiker der mit künstlerischen Mitteln reflektierenden Memoirenliteratur. Dieses nächste Buch, die Ankündigung, bezieht sich auf Gertrude Stein, die Autobiografie der Alice B. Toklas. Sie ist ja Anfang des 20. Jahrhunderts nach Paris gekommen, hat vorher viel geerbt und hat in Paris den Picasso und andere kennengelernt, als die noch niemand gekannt hatte, hat einen künstlerischen Salon gemacht. Und ich habe dieses Buch habe ich jetzt versucht, im Stil nachzuempfinden. Sie hat einen sehr eigenwilligen Stil. Es gibt bei ihr keine Kommas, Beistriche sagt man hier, glaube ich, keine Anführungszeichen. Ich habe versucht, im zweiten Teil meines Beitrags zu ihrer Literatur ihren Stil ein bisschen nachzuempfinden und beziehe mich dann eben auf mein eigenes Werk. Ich habe sie alle gekannt. Also vielleicht nicht gekannt persönlich, aber ich habe ihre Autobiografien gelesen, viele Autobiografien, nicht von allen, aber von vielen, dadurch habe ich sie dann alle gekannt. Das hängt auch mit meiner eigenen Autobiografie zusammen, die ich am Schreiben bin. Ich bin ein fauler Mensch, ja, Arbeit ist mir zuwider. Ich wüsste kaum etwas, was mir zuwiderer wäre, als immer nur dieses übertrieben viele Arbeiten. Und da kam mir beim Schreiben meiner Autobiografie eines Tages die Idee in den Kopf, vieles haben andere schon vor mir erlebt, sie haben es genauso gut beschrieben, wie ich es kann, ja oft noch besser in ihrer Autobiografie. Und eine Redewendung fällt mir dazu noch ein, man muss nicht jedes Rad, Zahnrad, Rennrad, Mühlrad immer wieder neu erfinden. Da muss ich nur suchen und lesen, lesen und suchen, habe ich mir gesagt. Und so war es dann auch wirklich. Es ist tatsächlich alles in meinem Leben von anderen schon erlebt worden, aufgeschrieben worden, außer sehr, sehr wenig, manches natürlich auch nicht. Man sieht das am besten an der frühesten Kindheit. Kleine Kinder sind alle gleich, sie sind noch dumm. Man erinnert sich wenig an seine früheste Kindheit, das haben sie alle aufgeschrieben. Das ist übrigens auch der Grund dafür, dass es Leser gibt. Mein Freund Robert ist so einer. Er sagt, die Kindheit in den Autobiografien interessiert mich nicht. Die Kindheit wird von mir prinzipiell überblättert, sagt er. Wenn ich Autobiografien lese, fange ich frühestens bei der Jugend an. Erst wenn der Erzähler, die Erzählerin vernünftig wird, halbwegs vernünftig, erst dann wird es für mich interessant. Ich habe ihm einmal geantwortet, dann entgehen dir aber die Milieuschilderungen. Die sind oft im Kapitel Kindheit. So und so war das Milieu, es hat mich geprägt. Dieses Talent wurde mir in die Wiege gelegt oder ich habe mich von dem engen, dörflichen, engstirnigen, kleinstädtischen Milieu emanzipiert. Ich habe mich unter Mühen daraus befreit. Aber ob nun prägend bis ans Lebensende, ob unter Mühen daraus befreit, Robert bleibt dabei. Die Milieuschilderungen aus der Kindheit sind schrecklich nostalgisch verklärend, sagt er. Ich überblättere das immer, dabei entgeht mir nichts, damit bin ich immer gut gefahren. Dazu fällt mir jetzt ein, von mir gibt es auch eine Milieuschilderung aus der Kindheit. Ich habe sie verfasst als Ghostwriter, verfasst im Auftrag für die Autobiografie von jemand anderem, aber immerhin. Mein Plan war eigentlich, dass ich eine andere Kindheit studieren wollte morgen, aber da wir jetzt gesprochen haben über nostalgische Verklärung in den Kindheitsschilderungen oder nicht, ordne ich das Wochenbücherboard um. Ich werde das von mir als Ghostwriter geschriebene Buch vorziehen. Statt eines anderen lege ich es für morgen bereit. Das ist jetzt so ein Fall, wie es mir immer wieder passiert, indem ich mit diesen Fremdquellen, Fremdzitaten auch arbeite, komme ich mir eigentlich vor wie ein Romanautor, der den Fortgang nicht immer ganz unter Kontrolle hat. Manchmal verlangt der innere Gedankengang eine Änderung meiner ursprünglichen Pläne oder es taucht plötzlich was auf, was ich ursprünglich nicht auf dem Schirm hatte. Deswegen sind auch aus dem geplanten zweiten Heft sind dann zwei Teile geworden. Also in ein 100-seitiges Heft hat die Zeit zwischen 7 und 14 dann nicht reingepasst. Ursprünglich hatte ich an dieser Stelle des Wochenbücherboards den Graubereich besprechen wollen. Zwischen einerseits fiktiven Autobiografien oder literarischen Autobiografien, wo also schon im Vorwort steht, ich habe mir alle Freiheiten genommen. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch Romane, die ganz unverkennbar autobiografisch sind. Also das wollte ich eigentlich ursprünglich besprechen, an der Stelle diesen Graubereich zwischen deutlich autobiografischen Romanen. Geht mich das an? Fällt es in meinen Untersuchungsgegenstand? Auf der anderen Seite Autobiografien, wo es diesen Wahrheitspakt nicht gibt, weil im Vorwort schon drinsteht, dass es alles fiktiv oder ich habe mir alle dichterischen Freiheiten genommen. Aber wie gesagt, es hat sich so entwickelt. Es gab diese Diskussion über die nostalgische Verklärung und folglich habe ich dann im Wochenbücherboard meine eigene, das, was ich als Ghostwriter geschrieben hatte, vorgezogen. Und da habe ich schon wirklich ein Idyll verbrochen vom Feinsten. Da ist man dann in einem kleinen Dorf in der ungarischen Pusta und die Gänse sind die einzigen auf der Straße, der Himmel ist blau, die Häuser sind schön und so weiter. Dann kommt wieder dieser Robert zu Wort, ja, das ist ja genau das, was man jetzt wirklich überhaupt nicht braucht und so. Und dann verteidige ich das schon. Manchmal hat eine Idylle auch eine Funktion, ja, denn es wird ja dann im Folgenden hinter die Fassaden dieses Idylls geschaut. Und dann kommt der Vater abends heim und wenn der da trinkt, dann geht ihm die Familie lieber aus dem Weg und dann schlägt er seine Frau und die Kinder und auch die Oma. Also Milieuschilderung hat natürlich einen Zweck und es gibt auch das wissen wir in Wien, in der Freudstadt am besten. Es gibt prägende Erlebnisse in der Kindheit und es kann schon eine Funktion haben. Am Schluss habe ich dann noch die Szene wiedergegeben, wo das kleine Mädchen zweimal am Tag den Zug nach Debrecen am Haus vorbeifahren sieht, wo sie sich vornimmt, sie wird dieses Dorf so bald als möglich verlassen. Das nächste Buch im Wochenbücherboard mit den möglichst unterschiedlichen Autobiografien ist von Marie Todd, Schwere Zeiten. Das ist der Bereich Oral History. Im Böhlau Verlag gibt es ja die verdienstvolle Reihe, damit es nicht vergessen wird. Und die sammeln Lebensbeschreibungen von ganz normalen Leuten. In dem Fall, Marie Todd war eine Ziegelarbeiterin bei den Wienerberger Betrieben. Und damit es nicht vergessen wird, das hat natürlich auch, ist halt natürlich auch eine wichtige Funktion einer Autobiografie. Nächstes Buch, ein möglichst großer Kontrast, eine sehr kunstfertige Autobiografie, die kunstfertigste, die es gibt, denn Annie Ernaux hat für ihr autobiografisches Schreiben den Literaturnobelpreis bekommen. Ich lege es ja nicht darauf an, irgendwie am Puls der Zeit zu sein, aber ich war da schon eine Zeit lang an den Vorbereitungen zu meinem Buch und dann hat mich das sehr gefreut, weil das autobiografische Schreiben in weiten Bereichen der Germanistik und Literaturwissenschaft immer so als zweitrangig behandelt worden ist. Und es ist auch in der Geschichte des Literaturnobelpreises so, oberflächlich betrachtet, war sie eigentlich die Erste, die für autobiografisches Schreiben einen Literaturnobelpreis bekommen hat. Beim genauen Hinsehen ganz so stimmt es nicht. Alexander Solzhenitsyn, Archipel Gulag gab es vorher. Das war aber natürlich auch politische Reportage. Und vor allem auch Winston Churchill, seine Bände über den Zweiten Weltkrieg. Das waren die Ausnahmen, die die Regel bestätigt hatten. Normalerweise gab es für autobiografisches Schreiben lange keine Nobelpreise, sondern immer für Lyrik, für Romane, für Drama. Annie Ernaux fängt ihr Buch Die Jahre mit folgendermaßen an. Da steht so ein Absatz, die Bilder werden verschwinden. Und dann schreibt sie ein Filmplakat oder die Szenerie, wie sie mit der Familie am Essen ist und so weiter. Und dann kommt ein ähnlicher Abschnitt ein bisschen später, die Wörter werden verschwinden. Frauenfeindliche Witze, blöde Sprüche, politische Floskeln, Werbesprüche. Ja. Es läuft darauf hinaus, ja, wenn die Erzählerin nicht mehr ist, dann werden diese Bilder und Wörter verschwinden. Ja. Ist schon ein zentrales Motiv jeder Autobiografie, aber ist ja nicht so viel anders, wie ich vielleicht anfangs gedacht hatte, zur Oral History einer Marie Todd, die dann, deren Buch gedruckt wird, damit es nicht vergessen wird. Also vom Formalen her riesige Unterschiede, das ist klar. Das ist eine ganz schmucklose Sozialreportage sozusagen. Das andere, die mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnete Annie Ernaux. Da habe ich mich dann eben am Schluss gefragt, naja, vielleicht sind die, besonders die zwei, nicht so weit auseinander, wie ich das ursprünglich gedacht hatte. Und das letzte Buch, das ich da besprochen hatte in meinem Wochenbücherboard, war von Franz Schuh, Memoiren, ein Interview gegen mich selbst. Und das stand dann für die ungeheure Vielfalt an Versuchen, an Experimenten, an formalen Möglichkeiten in der Autobiografie. Er hat sich also selbst interviewt, oder hat ein Interview gegen sich selbst geführt. Und so, das ist natürlich praktisch, um zum Beispiel die Differenz deutlich zu machen zwischen dem, der man früher war in seinen Memoiren und wer man heute ist. Also die Reflexionsebene wird ganz deutlich fixiert oder deutlich gemacht, dass das zwei unterschiedliche Menschen sind, der berichtet und der, über den berichtet wird als Kind oder so. Ja. Und dann habe ich eben auch noch ein bisschen über mein eigenes Projekt Auskunft gegeben in diesem Interview gegen mich selbst, ihm Franz Schuhs Buch nachempfunden. Und am Schluss habe ich noch den Untersuchungsgegenstand klar umrissen. Ich habe schon durchaus auch einen gewissen wissenschaftlichen Anspruch, wenn auch eher im Sinn einer fröhlichen Wissenschaft, auch wenn ich jetzt kein Nietzscheaner bin, aber man soll schon seinen Untersuchungsgegenstand klar formulieren. Also meine, alles was die Sachbuchebene über das Thema Autobiografie angeht, ist mein Untersuchungsgegenstand die Gesamtbestände an Autobiografien in den Wiener Stadtbibliotheken. Der zweite Teil. Die Conditio Humana, also damit geht es ja dann los, das was bei allen Menschen gleich ist oder jedenfalls bei allen Menschen gleich sein sollte, dann kommen also die Basics, zum Beispiel das Laufen lernen oder das Zählen lernen oder die Uhr lernen, solche Sachen. Sowas kennt man natürlich in aller Regel nur vom Hörensagen. Vom George Bernard Shaw habe ich aus seinen Memoiren eine Seite mit aufgenommen, wo er von seinem Vater aus dem Tagebuch die Aufzeichnungen aufgenommen hat. George Bernard Shaws Vater hat penibel festgehalten die Fortschritte des kleinen George Bernard beim Laufen lernen. Aber insgesamt verweist es schon auf das Gebiet der frühesten Kindheitserinnerungen. Und bei diesem Thema, zu diesem Thema habe ich jetzt ein Verfahren angewandt, was sich schon öfters gemacht hat, was glaube ich ganz gut funktioniert. Ich habe zuerst die Zitate, die Stellen gesammelt, wo jemand sich über seine früheste Kindheitserinnerung in seiner Autobiografie auslässt. Und ich habe uns dann virtuell um einen Tisch versammelt und eine Umfrage veranstaltet. Besonders schön ist es dann natürlich, wenn die schlaueren Köpfe auch noch Reflexion und Diskussion gleich mitliefern. Also zum Beispiel der Johann Wolfgang Goethe schickt in Dichtungen und Wahrheit seiner frühesten Kindheitserinnerung voraus, dass es ihm klar ist, dass er natürlich nicht unterscheiden kann, ist das eigene Erinnerung oder ist das etwas, was er später erzählt bekommen hat. Oder Paul Maar, der liefert gleich den ganzen aktuellen Kenntnisstand eigentlich mit, kleidet seine frühesten Kindheitserinnerungen in Erläuterungen, was man darüber weiß, über frühkindliche Amnesie, also was vor oder zwei oder drei Jahren, was man da meint zu erinnern, das kann nicht sein, das ist definitiv weg. Oder auch über die Rolle von Fotos zur Reanimierung einerseits einer Erinnerung, aber wie die Fotos gleichzeitig diese Erinnerung mitformen und überformen. Oder auch über die seltsame und, glaube ich, noch nicht ausreichend erforschte Rolle in diesem Zusammenhang von Gerüchen, die in der Lage sind, Erinnerungen zu reaktivieren. Also das ist natürlich wunderbar, wenn in meinen Zitaten die Diskussion schon mit drinsteht und ich muss dann nicht selber meinen Sermon dazugeben. Das sind die absoluten Highlights, wenn ich sowas finde. Ja. Nur an einer Stelle musste ich dann doch was dazu sagen. Es hatte sich nämlich so ergeben, dass wir da also virtuell vielleicht so 8 oder 9 Leute eben um diesen Tisch saßen und nur eine davon war eine Frau. Und es hat schon nach einer Erklärung verlangt. Die passiert dann in einer Fußnote. Barbara Kodenhove-Kalergi steht auch stellvertretend für zahlreiche weitere Frauen, die alle sehr nüchtern und sachlich nur von Personen oder Orten erzählen, wenn sie nach ihren ältesten Erinnerungen befragt werden. Deutlich spektakulärer kommen da im Schnitt, wie wir sehen werden, die Männer daher. Solcher Allgemeinurteile will ich mich eigentlich enthalten. Dass aber im Weiteren bei der Umfrage jetzt nur noch Männer zu Wort kommen werden, eben weil sie die interessanteren Prahlhanseriche und Aufschneider abgeben, verlangt hier jetzt doch nach einer Fußnote und Erklärung. Und dann kommen eben die Prahlhanseriche zu Wort. Und das ist schon wirklich lustig. Also einer ist zum Beispiel Sergei Michael Eisenstein, der berühmte Filmregisseur, der maßgebliche Regisseur, der schreibt in seiner Erinnerung: Meine früheste Kindheitserinnerung war, Gedankenstrich, eine Nahaufnahme. Und dann beschreibt er, er war im Kinderbett gelegen und vorm Zimmerfenster war ein Fliederstrauch. Ja. Und dann druckt er noch aus einem Film, den er später gemacht hat, eine Nahaufnahme von einem Fliederstrauch mit ab, wie als zum Beleg. Ja. Aber es ist natürlich vollkommener Unsinn, weil er 2003 in dieser Datscha in der Nähe von Riga, er mit drei Jahren, diesen Fliederzweig mag es gegeben haben. Aber er hat wahrscheinlich noch nie einen Film gesehen damals, 1903, wahrscheinlich noch nicht mal Fotografie und erst recht keine Großaufnahme. Und wenn er eine gesehen hätte, dann hätte ihm der Begriff dazu gefehlt. Also das ist ein klarer Fall von ex post facto und ein schönes Beispiel dafür. Das gibt es ja in hunderterlei Varianten. Also das, was erzählt wird, mit dem vermischt wird, was man hinterher erfahren hat. Dieses Ex-Post-Facto-Problem oder auch der Ex-Post-Facto-Fehler ist ganz typisch. Gibt es übrigens bei Goethe auch. Er erzählt, als er sein Kasperl-Theater geschenkt gekriegt hat, dann hat er so überzeugend mit den Puppen gespielt, dass alle sofort gewusst haben, er wird ein großer Dramatiker. Also diese Variante gibt es total oft. Aber Sie wissen ja, wie das aufzulösen ist. Ich bin ja hier beim Club logischer Denker, oder? Also alle Eltern sagen 100.000 Mal sowas über die Kinder. Und wenn es dann einmal stimmt, dann bleibt es hängen. Und wir haben das schon immer gesagt. Und die 99 Male, wo es nicht zutrifft, wird es ja vergessen. Ne? Also das ist dieses Ding. Ex-Post-Facto-Problem. Ja. Dann kommt Gerhard Hauptmann. Der schreibt, dass er einmal beim Betrachten eines Baums schon als kleines Kind dem Begriff des kantischen Dings an sich schon sehr nahe kam. Wow. Ja. Und der Ahnherr der Autobiografie schlechthin, Augustinus, in dem von ihm ja die älteste bekannte Autobiografie stammt überhaupt, ja, erinnert sich, wie er sprechen gelernt. Ja. Das geht dann so, er wollte diesen Brei haben und hat den Eltern mitteilen wollen, dass er den Brei will. Aber er hatte die passenden Worte noch nicht parat. Und er hat dann mitbekommen, die Eltern benutzen Worte ganz gezielt. Ja, und er wollte das auch lernen. Und also er hat dann beschlossen, er muss jetzt ganz schnell lernen, damit er sich äußern kann, damit er das nächste Mal zu seinem Brei kommt. Ja. Na, und da habe ich mir gedacht, das kann ich auch. Und dann habe ich noch einen draufgesetzt. Ich nehme dann solche Anregungen gern auf. Und dann kommt der Abschnitt, die erste Kränkung. Wie kann ich Ihnen nun den Zustand adäquat beschreiben meiner Schwangerschaft in den letzten beiden Wochen, bevor mich das Licht der Welt erblickte? Ich war damals ja sozusagen noch eine Pflanze gewesen. Für Nährstoffzufuhr war ständig gesorgt. Die Umgebungstemperatur entsprach genau der meines Körpers, sodass ich weder zu frieren hatte, noch jemals ins Schwitzen geriet. Zu einer analytischen Betrachtung der Wechselwirkungen zwischen meinem Ich und dem mich umgebenden Nicht-Ich fehlte mir zu der Zeit natürlich noch ein sprachliches Instrumentarium. Allein schon zur gedanklichen Grenzziehung zwischen Ich und Nicht-Ich hätte ich eines solchen bedurft. Und so hatte ich auf derlei Grübeleien nicht verfallen können und nahm es gänzlich unkommentiert hin, dass ich mich in einer Art von paradiesischem Gefängnis befunden hatte, dass ich wie in einer fluffigen Blase aus Sahnequark schwebte, beziehungsweise aus Schlagobers oder Topfen, welche Differenzen des österreichischen Deutsch zum Bundesdeutschen mir aber damals in meinem pflanzenähnlichen Zustand ebenfalls noch unbekannt waren. Ich konnte auch keinen Sinn erkennen, geschweige denn benennen, der menschlichen Lautäußerungen, die ich doch wahrgenommen haben muss. Derjenigen meiner Mutter zuvörderst, eines oftmals vernommenen Tyrülü, Tyrülü, der dominantesten der Stimmen, weil durch einen Resonanzkörper verstärkt, in dem ich mich mittendrin befunden hatte, und von männlichen Stimmen andererseits, tieferen, die von weiter weg ihren Ausgang genommen und mich eher anvibriert hatten als sonore Tonabfolgen. Honk, honk, honk. Wenn ich mich manchmal in meinem Sahnetopfengefängnis nur so mit Wachsen beschäftigt, was aber ganz von alleine vor sich ging, wohlig ausgestreckt hatte, folgte darauf in aller Regel solch ein vertrautes Tyrülü, Tyrülü, und oft noch ein sanfter, rücksichtsvoll gemäßigter Gegendruck gegen meine ausgestreckten Füßelein. Und dies dürfte damals in meinem Gehirn erste Synapsen aneinander gelötet haben zur Auffassung eines gewissen Grundschemas von Ursache und Wirkung. Auf mein Ausstrecken folgte immer recht zuverlässig das Tyrülü und meist noch der Gegendruck. In den letzten beiden Wochen meiner Schwangerschaft hat es sich dann aber noch ein weiteres Phänomen abgespielt, das zwar ebenso dem Schema von Ursache und Wirkung zu folgen schien, das mir aber ganz von außen und ohne jedes eigene Zutun aufoktroyiert worden war. Die auslösende Ursache waren in diesen Fällen, so musste ich diese Kausalkette auffassen, ein oder mehrere Honk, Honk, Honk gewesen. Männliche Stimmen also, worauf nun aber plötzlich während der letzten zwei Wochen meiner Schwangerschaft ein penetrantes Unwohlsein in meine Sahnequarkblase geriet. Ja, wie soll ich das Ihnen beschreiben? Wie als wenn sie versetzt worden wäre mit einem kräftigen Spruz aus konzentriertem Zitronen- oder Grapefruitsaft mit noch einem Nachhauch von Erbrochenem. Erst kamen da also mehrere Honk, 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 danach die Injektion und Kontamination meiner sonst so wohltuend neutral duftenden und schmeckenden Nährstoffreservoirs. Was ging da vor zum Henker, fragte ich mich, freilich ebenfalls wieder rein instinktiv und ohne, dass ich die Frage schon in Worte hätte kleiden können. Erst viele Jahre später habe ich verstanden, was mir da die Endphase meiner Schwangerschaft derart vergällt hatte. Mein Großvater mütterlicherseits und mein Vater dürften sich über Kuba unterhalten haben. Die Welt stand in den 2 Wochen vor meiner Geburt am Rande des Abgrunds. Die US Navy hatte eine Seeblockade um Kuba errichtet. Eine sowjetische Flotte mit Atomraketen an Bord hatte sich scheinbar unaufhaltsam auf eine militärische Konfrontation mit den US-Amerikanern zubewegt. Ein dritter Weltkrieg schien unmittelbar bevorzustehen. Dass da der Mutterinstinkt meiner Mutter auch Ängste entwickelt hatte mit mir im Bauch und meinem Nährmittelcocktail unwillkürlich immer wieder auch mal übel riechende Sorgenhormonspritzer beigemengt hatte, wer hätte es ihr verdenken können? In meinem pflanzenmäßigen Zustand jedoch hatte ich damals dafür noch kein Verständnis. Trotzig fing ich mir, als es mit den Wehen und den klaustrophobischen Mühen der Geburt losging, eine eindruckschindende Gelbsucht ein. Und zur Sicherheit, denn doppelt hält besser, weigerte ich mich auch zu atmen. Aufgrund des Sauerstoffmangels hätte ich eigentlich spastiker werden müssen. Aber nachdem das Geburtspersonal sein Geschäft recht gut verstanden hatte, hat es letztlich nur zu einer Neurodermitis gelangt. Seither gibt sie mir nun, mein Leben hindurch, vermittelt über den Zustand der Haut Bescheid, wenn ich mit mir und meiner Umwelt nicht im Einklang bin, wenn ich unter Stress stehe oder dass ich etwa weniger arbeiten sollte. Aber das konnte ich damals natürlich ebenfalls noch nicht wissen. Unerbittlich hatte man mich aus meinem Paradies ausgetrieben. Draußen hatte man mir auf den Arsch geschlagen, die Luft, die ich daraufhin entgegen meinem Vorsatz doch anfing einzusaugen, roch penetrant nach Desinfektionsmitteln und Krankenhaus. So war ich also im Stress und die Haut in meinen Ellenbeugen und an den Fußsohlen fing bereits an zu jucken. Meine Mutter dürfte in der angespannten Situation keinen Blick dafür gehabt haben, aber vermutlich hatte es ein Arzt oder eine Hebamme gleich bemerkt, die sich entzündenden Hautpartien sahen gar nicht schön aus. Auf diesem Weg beschloss ich, weiterzugehen. Sie würden schon sehen, was sie davon haben würden, wenn sie mich weiterhin so triezten. Weitere Themen also in aller Kürze. Die Lotterie des Lebens kam ja schon zur Sprache. Von Georg Danzer habe ich eine schöne Seite gefunden, wie er den sozialen Standard seiner Familie erzählt, wie die Mutter penibel Haushaltsbuch führt, dass es nur einmal in der Woche Fleisch gibt, solche Sachen. Das hat sehr schön gepasst. Und ich hatte aber zu dem Thema, also in welches Milieu ich da hineingeraten war, bestimmte Bilder im Kopf zu einer Art Sozialreportage und dazu habe ich jetzt wirklich überhaupt nichts gefunden. Und es geht da auch um eine verschwundene Produktionsweise und ich habe nun also verschiedene Anregungen aus meinen Autobiografiestudien zusammen aufgenommen und in dem nächsten kurzen Abschnitt benutzt oder weiterentwickelt. Und zwar heißt der Abschnitt: Es ist Gurkentag. Heisa, was waren das für heiter emske Tage, 1, 2, 3 Mal im Jahr zur Erntezeit, die Gurkentage hier im Hof in Nürnberg-Schoppershof. Früh morgens hat der Gurkenbauer seine Fracht, den Hänger voller dunkelgrüner Rohprodukte, aufs Kopfsteinpflaster ausgekippt. Ein Meter hoher Gurkenhaufen lag sie da. Die routinierten Vorbereitungen waren hoch im Schwange. Die Helferinnen, Helfer trafen nun bald ein. Die Frauen, Bekannte, Freunde, Nachbarinnen, sie trugen Schürzen, Kopftuch, einfachstes Gewand. Die Kinder ebenfalls, die aus dem Haus und ein paar Nachbarn, sie kamen gern und zielten wohl auch auf ein Taschengeld. Entschuldigung. Die große, schwere, bodenlange Gummischürze war immer schon dem Vater vorbehalten. Und ein, zwei Männer noch, in wechselnder Besetzung, wer gerade bereit war, mitzutun an diesen Gurkentagen, es muss am Samstag Wochenends gewesen sein, ein Gläschen Schnaps zum Auftakt, dann gingen sie als zweiter, dritter Mann fürs Grobe bei schweren Lasten unserem Vater mit zur Hand. So nimmt das Räderwerk erst heiter noch und später aber, wenn die Finger klamm sind, versehen nur noch mit sparsameren Scherzen seinen Lauf. Die Mistgabel mit den gurkenschonend abgestumpften Spitzen kratzt übers Pflaster, sie nimmt die erste Gurkenladung auf. Sie füllt den Drahtkorb. Der Schalter an der Gurkenwaschmaschine, nun wird er umgelegt, per Schlauch ihr laufend Wasser zugeleitet. Als umgebauter Mischer für Beton wird nun mit Gurken sie befüllt, sie rumpelt nun für Stunden, sie spritzt ihr Wasser durch die Ritzen. In wohlbemessenem Abstand öffnet Vater ihr die Klappe, die Gurken, sauber, fallen heraus und poltern in den Eimer. An sichtlich angejahrten, wackeligten Tischen, nur an den Gurkentagen noch in Gebrauch, die hölzerne Tischplatte an drei Seiten umfasst, mit einem Rahmen aus zusammengenagelten Brettern, stehen die Frauen und wir Kinder schon bereit. Die sauberen Gurken werden auf die Tische ausgekippt. Jeder haben wir den Gurkenstecher jetzt zur Hand, mit Holzgriff und an dessen Ende eingelassenen, wohlbemessenen Dornen. Jede einzelne der Gurken, die kleinsten einmal, die meisten zwei, die übergroßen dreimal, werden sie per Hand nun von uns eingestochen. Sie sollen die Lake absorbieren können, späterhin im Fass. Die Tischumrandung ist, wie angemerkt, an einer Seite offen. Dort stehen die Kübel, füllen sich mit handgestochenen Gurken. Ein Ruf ertönt: Der Eimer ist voll! Und werden in die Werkstatt, dort stehen die Fässer, weggetragen. Sorgfältig eng hinein dort werden sie geschlichtet. Je einer Lage Gurken folgt ein Büschel Dillkraut, gut gefächert. Die Zwischenräume werden, wenn das Fass dann voll, mit Lake dann, Salzlake, angerührt im weißen Bottich, aufgefüllt. Ein maßgerecht genagelter, ein dicker Stopfen wird das Fass dann schließen. So sollen sie lagern nun, die Gurken, das Salz, den Dill aufnehmen in der nächsten Zeit, denn Salz, ja, köstlich wässerige Salz, nicht ordinäre Gewürzgurken, wie es sie heute gibt im Supermarkt, sollen sie werden. Allmählich wird der Haufen Gurken nun doch kleiner. Die Mutter ist schon droben. Sie werkelt in der Küche. Wenn dann das Werk getan ist, deckt sie einen der großen Metalltische in der Werkstatt und alle Helferinnen, Helfer freuen sich auf die deftige Mahlzeit. Die Großen sitzen dann noch weiterhin beisammen, sie plaudern, scherzen, trinken Schnaps und Bier. Wir Kinder gehen spielen. Es ist schon später Nachmittag. Der nächste Teil heißt dann der Ernst des Lebens. Es ist klar, es geht um die Einschulung. Und hier habe ich wieder ein anderes Verfahren erstmals ausprobiert, was immer wieder mal zum Zuge kommt. Das geht ungefähr so. Die erste Schilderung vom ersten Schultag habe ich von Thomas Bernhard genommen. Der bekommt noch mitgegeben von seinem Onkel, die Lehrer sind alle Idioten, glaubt denen nichts. Und dann verliebt er sich gleich in seine Lehrerin. So, das läuft also alles so relativ normal. Ja. Der Nächste, der zu Wort kommt, der schildert dann einen halsbrecherischen Schulweg über eine Stunde über Stock und Stein, durch den Dschungel, über einen hohen Berg, und manchmal kann er mit den Gutsbesitzerkindern mitfahren, hinten drauf auf dem LKW, wenn die Gutsbesitzerkinder gefahren werden, aber meistens muss er eben zu Fuß gehen. Als Nächster kommt dann einer zu Wort, da bekommt man dann mit, er ist ein kanadischer Ureinwohner, er wird vom Bus abgeholt und ins Internat gebracht, und es wird dann wohl darum gehen, ihm seine indianischen Sitten auszutreiben und ihn zu einem ordentlichen Kanadier zu erziehen. Das ist also die normierende oder repressive Funktion der Schule. Und dann kommt noch jemand zu Wort, die sagt, die Schule war echt nervig, aber was wir an ihr hatten, das haben wir erst gemerkt, als die Taliban ins Dorf kamen und uns Mädchen verbieten wollten, die Schule zu besuchen. Das sind also so typische Ausritte in Richtung Autobiografie von jeder Mensch. Es erklärt sich von selbst, dass ich das nicht selbst erlebt habe, und was ich damit bezweckt, kann man sich wahrscheinlich auch denken, sich gewahr werden, nochmal über die Lotterie des Lebens, was gibt es für unterschiedliche Lose, die man da ziehen kann und so weiter. Das nächste Kapitel über Schule heißt dann, den Begriff Mobbing gab es noch nicht. Ich habe da vier verschiedene Schilderungen gefunden von Leuten, die gehänselt wurden. Mobbing, den Begriff gab es damals noch nicht. Und danach habe ich aus Sätzen, die man dann schon kannte, aus diesen vier Varianten meine eigene zusammengebaut. Es war nämlich so, ich bin auch vom ersten Schultag an gehänselt worden. Der Gerhard Hauptmann hat das Originalzitat beigesteuert. Sozialneid mag eine Rolle gespielt haben. Es war nämlich so, dass meine Eltern von der geschilderten Klitsche im Hinterhof kurz vor Beginn meiner Schulzeit einen Fischladen eröffnet hatten in Sichtweite der Schule. Und einer musste mich die ganze Zeit ärgern oder hänseln, der stinkt nach Fisch. Und vier von uns fünf haben dann irgendwann beschlossen, so geht's nicht weiter. Ja? Wenn der Quälgeist das nächste Mal damit anfängt, dann stürzen wir uns auf ihn. Und bei mir war das auch so. Ordentlich geprügelt, und von da an war Ruhe. Und das ist aber bei genauerer Betrachtung interessant. Denn wir haben hier ja so einen ganz typischen blinden Fleck der Autobiografien vor uns. Ich habe das dann an anderer Stelle ein bisschen genauer gemacht, aber nur ganz kurz. Also, man liest in Autobiografien nie, ich habe gehänselt oder wir haben gemobbt. Ja? Man liest auch praktisch nie, ich bekam mit, dass jemand gehänselt wurde, aber ich habe den Kopf weggeduckt, damit ich nicht selbst zum Opfer werde. Ja? Man liest eigentlich auch fast nie, was der eine von uns fünf gemacht hat, der nicht die heldenhafte Wendung hingekriegt hat. Also die heldenhafte Wendung dass man sich auf den Quellgeist stürzt und sich mit Gewalt durchsetzt. Von der Michelle Obama gibt es das zum Beispiel auch, oder eben von mir. Sowas kann man schon lesen. Ja? Also ein typischer blinder Fleck in Autobiografien, wenn man bedenkt, wie virulent doch das Problem offensichtlich immer noch weiter ist. Also die Werbung mit Berater auf Draht, oder man kriegt ja auch mit, wenn dabei jetzt noch die sozialen oder asozialen Netzwerke ins Spiel kommen, wie brutal das auch weiterhin ist. Und ich würde fast vermuten, jeder Mensch hat im Lauf seiner Schullaufbahn irgendwann mal sowas mitgekriegt. Aber wie gesagt, zur Sprache kommt es eigentlich bloß in der heldenhaften Version, und ansonsten ist das so ein typischer blinder Fleck in Autobiografien, von denen gibt es mehrere. Merke, was in der Autobiografie steht, ist nicht dasselbe wie die ganze Wirklichkeit. Der vierte und letzte Teil heißt dann Auf Erholung. Da habe ich viel gefunden. Ich selber war, wie der Frank gesagt, der Krischbeller oder so ein Wasel oder so und sollte Gewicht zulegen. Es waren Übergewichtige da, die sollten Gewicht loswerden. Und dazu habe ich jetzt in der autobiografischen Literatur ungeheuer viel gefunden. Also das war weit verbreitet. Ich habe auch gelegentlich mal Umfragen angestellt, könnte ich hier auch mal machen. War jemand von Ihnen mal auf Erholung? Nur eine? Ja, zeigen Sie mal, wer war denn auf Erholung?
Ist ein Leiterbericht.
Ja, klar. Ich habe auch gehört, dass es in Österreich durchaus auch oft eine positive Erfahrung war. Aber in Deutschland absolut nicht und in Frankreich und Niederlande auch nicht. Also ich habe wirklich ganz viel schlimmes Zeug gefunden, und bei mir war es auch echt ein schlimmes Erlebnis. Ich habe dann halt wieder kollagiert die entsprechenden Stellen, und in dem Fall habe ich das so gemacht, wie es es auch oft in Autobiografien gibt. Ich habe mir den Ort nochmal angesehen, habe das nochmal besucht, und ich habe zum Beispiel, also die rabenschwarze Pädagogik dort, da kann man ohne Übertreibung sagen, dass da um 1970 herum die nationalsozialistische Pädagogik noch lebendig war. Also wenn jemand nicht aufgessen hat oder erbrochen hat, das Erbrochene aufessen müssen, oder wenn die Kinder Heimweh gekriegt haben und Bettnässer wurden, dann wurden sie bloßgestellt als Bettnässer. Es gab diese angeleiteten Postkartenstunden, wo vorgeschrieben wurde, was man schreiben soll. Ja, ich bin halt nochmal hingefahren, das ist Burg Hoheneck, ist mittlerweile Seminarraum vom Kreisjugendring Nürnberg. Und ich habe auch die Stelle wieder gesucht, wo es ein ganz eigenartiges Geländespiel gab. Das eine Team sollte den Hügel erobern und das andere sollte ihn verteidigen. Und sowas Ähnliches habe ich auch von meinem Vater über die Hitlerjugend mal erzählt bekommen. Und ich war bei dem Geländespiel am Abhang hinuntergestürzt und hatte mir hier eine Risswunde zugezogen. Und dann war ich ins Dorf gefahren worden und wurde dort von dem Dorfquacksalber genäht. Und er hat vermutlich eine Betäubungsspritze verwendet, wo das Ablaufdatum schon überschritten war. Und ich bekam eine Hirnhautentzündung, Meningitis, und war 2 Wochen im Koma, bin fast gestorben. Dazu habe ich natürlich auch viele interessante Zitate gefunden, viele Memoirenschreiber sind irgendwann mal dem Tod knapp vor der Schippe gesprungen, oder wie die dann auch versuchen, das Koma-Erlebnis literarisch in den Griff zu kriegen, sehr interessant, sehr interessant. Ja. Also ich, weil ein bisschen was hat doch jeder schon erlebt. Ja. Na, jedenfalls allmählich, ich komme jetzt langsam zum Schluss, allmählich bin ich gesundet und durfte wieder heim. Und die letzte halbe Seite aus dem ersten Heft über meine Kindheiten möchte ich jetzt noch vorlesen. Mir ist davon aber nichts blieben, wird meist der Schlusssatz sein, wenn Viktor davon erzählt, wie er als 7-Jähriger im Koma gelegen und eine Hirnhautentzündung überstanden hatte. Das war freilich nur ein altfränkisches Witzwort, tradiert und auf Viktor übertragen, erstmals vermutlich von seinem Vater. Ihm ist davon nichts blieben. Und es entsprach auch nicht der Wahrheit. Geblieben war dem kleinen Viktor davon zumindest, so würde er selber es in der Rückschau sehen, eine gewisse Verwunderung darüber und vor allem auch eine dankbare Wertschätzung dafür, am Leben, weiterhin am Leben zu sein. Auch wenn ihn dieses Grundgefühl der Dankbarkeit sein Leben lang begleitete, so verlor es doch im Laufe der Jahrzehnte an Intensität und rückte mehr und mehr in den Hintergrund, so wie auch die Erinnerung an die überstandene Krankheit allmählich mehr und mehr verblasste. Beides, die Erfahrung, dem Tod von der Schippe gesprungen zu sein und die Dankbarkeit dafür, überhaupt leben zu dürfen und bis heute noch weiter am Leben zu sein, wurde dann aber ein knappes halbes Jahrhundert später noch einmal aufgefrischt und erneuert. Da hatte ihn eines schönen Freitagnachmittags im Sommer 2016 beim Aufwärmen vor dem Fußballspielen mit den Freunden auf der Donauinsel in Wien ein Herzinfarkt ereilt. Aber das ist dann schon wieder eine andere Geschichte. Danke sehr.